Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute zu Gast Simon Rentl. Simon ist Gründer des Eisblocks. Der Eisblock ist mittlerweile das führende digitale Medium im Eishockey. Simon ist außerdem ehemaliger Klient von mir. Wir sprechen heute darüber, wie er eine sehr schwere Zeit hinter sich gebracht hat, über die Gründung des Eisblocks. Heute erreicht er mit seinem sechsköpfigen Team eine Reichweite von mehr als 1 Million Menschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Simon Rentl. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Simon, mich freut es extrem, dass du heute da bist. Erste Frage vorab, wie geht's da halt?
Oh, das ist eine wunderbare erste Frage. Erstmal lieben Dank, dass ich da sein darf. Freut mich auch sehr. Mir geht's gut. Mir geht's eigentlich meistens gut. Montag in der Früh bin ich manchmal so ein bisschen lätschert, könnte man wahrscheinlich sagen, weil das Wochenende berufsbedingt dann schon immer ein bisschen schlaucht.
Genau. Darauf hat die Frage abgezielt und da werden wir später eh nochmal drauf kommen. Ich finde es total schön, dass du halt da bist. Wir haben ja mal mindestens zwei gemeinsame Interessen und das ist zum einen der Ausdauersport,
ja.
Triathlon und zum anderen Eishockey. In gewisser Art und Weise auch der Stoffwechsel. Du hast ja schon mal Coaching bei uns gemacht, also daher kennen wir uns ja auch sehr gut.
Ja.
Aber gerade dieses Thema Eishockey ist natürlich sehr, sehr, sehr interessant bei dir. Mhm. Du machst das mittlerweile beruflich, wir kommen gleich drauf. Aber wo ist bei dir der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, warum ist Eishockey so, füllt dein Leben so aus?
Mhm. Sehr schön formuliert, weil so ist es wirklich. Also das ist glücklicherweise mein Beruf mittlerweile, aber vor allen Dingen eben eine Leidenschaft. Der Punkt ist gekommen, und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass mich mein bester Kumpel, ich schätze mal so mit 12 oder so, einfach mal mit nach, oder muss früher gewesen sein, mit 10 oder 11, einfach mal mit nach Tölz genommen hat. Der ist immer mit seinem Opa ins Stadion gefahren. Der Opa war damals auch schon Rentner, ganz, ganz netter alter Mann. Und die haben mich einfach mal mitgenommen. Das war erster Spieltag. Gegen Passau 6-1 gewonnen. Yannick Dubé hat das 1-0 gemacht nach, ich glaube, 12 Sekunden. Und ich war sofort gepackt. Also wir standen da in der Kurve und da gab es in Tölz damals noch so eine große Blockfahne, die man nach jedem Tor hochgezogen hat und so. Und wenn du da dann da drunter standest mit hunderten anderen oder tausenden anderen Leuten, das war irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das hat mich sofort gepackt und ab dem Zeitpunkt hatte ich mich in den Verein verliebt und eben auch vor allen Dingen in die Sportart. Also ich finde es einfach einen geilen Sport.
Definitiv, ja. Also hat mit den Tölzer Löwen bei dir irgendwann mal angefangen,
ja.
Das Eishockey?
Das kann man so sagen, genau. Und also ich habe es tatsächlich leider nie selber gespielt, weil ich nie Schlittschuhlaufen gelernt habe. Steht irgendwann auf meiner Bucketlist schon nochmal drauf, dass ich es mal versuchen würde, Richtung Hobbyteam wahrscheinlich mal. Aber einfach unzählige Stunden damit verbracht, Eishockeyspiele zu schauen im Stadion und vor dem Fernseher.
Und jetzt ist ja das eine, dass man Fan ist und da ganz, ganz viel Zeit irgendwie verbringt im Stadion, mit der Mannschaft mitfiebert und sowas. Aber wie kommt der Switch, dass man sagt, hey, das war beruflich irgendwie auch cool?
Ja, also ich bin immer schon in die Richtung Journalismus gegangen, auch in der Schule schon. Also ich hatte das Glück, dass ich relativ früh eigentlich wusste, das ist was, was mich interessiert, was ich machen möchte. Leute informieren im Endeffekt. Und dann habe ich ein paar Jahre später, mit 15, 16, habe ich dann angefangen, den Live-Ticker für die Tölzer Löwen beim Tölzer Kurier zu machen, in der Lokalzeitung. Und irgendwann kam dann die Anfrage vom Verein selbst, ob ich nicht ein bisschen mithelfen möchte bei Social Media, im Medienteam einfach allgemein. Und das war am Anfang dann auch noch auf ehrenamtlicher Basis. Und es war für mich einfach auch nur so einfach eine Chance. Und ich durfte dann in der Kabine mit dabei sein. Ich durfte die großen Spieler kennenlernen, wie sie es damals für mich noch waren. Heutzutage sind das ja alles normale Menschen. Eishockeyspieler sind ja die unkompliziertesten Menschen überhaupt eigentlich. Aber das war für mich natürlich dann was Besonderes, mit einem Klaus Kattern oder so in der Kabine ein Interview zu führen. Und deswegen bin ich da eigentlich von Anfang an in so eine Richtung getrieben worden, wobei getrieben wahrscheinlich zu negativ klingt. Also einfach gerutscht. Und hat dann von Anfang an einfach so eine Leidenschaft ausgelöst bei mir.
Mega, und dann kam es ja dazu, dass das immer mehr ja, Beruf wurde. Ja,
genau.
Irgendwann auch nicht mehr ehrenamtlich.
Genau, kann man so sagen. Also am Anfang dann als Werkstudent mitgeholfen, als ich mein Bachelorstudium dann angefangen habe. Und die Pressesprecherin, die damalige, die Melly Starr, hatte dann irgendwann, ich glaube, ihr zweites Kind bekommen und hat gesagt, ich will mal ein bisschen kürzer treten, hat mich dann als Nachfolger eben vorgeschlagen und dann war ich auf einmal Pressesprecher, irgendwie mit 20 oder mit 21 in der DEL2 damals. Und das war für mich natürlich eine super Sache, weil ich habe in meinem Herzensverein gearbeitet, ich habe das gemacht, was mir Spaß macht und konnte da auch wirklich was bewegen. Und den Verein hoffentlich vorwärts bringen. Und das war einfach, ja, es hat einfach großen Spaß gemacht, die Zeit.
Also wenn du mich fragst, definitiv, weil das war für mich tatsächlich die erste Zeit, wo man die Tölzer Löwen auch über Social Media wahrgenommen hat.
Ja.
Und zwar so, dass du nicht nur den Verein, sondern auch die Liga besser verstanden hast. Also du hast einfach mehr vom Ligabetrieb auch mitbekommen. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil vorher, wenn du keine Zeitung gelesen hast und nicht keine Zeit gehabt hast, ins Stadion zu gehen oder so, dann war es halt irgendwie, mei, dann ist das so nebenher gelaufen. Aber gerade für junge Leute, fand ich, war das ein ganz, ganz wichtiger Move, um da eben auch mehr Leute wieder fürs Eishockey zu begeistern. Das war dann ja tatsächlich extrem sichtbar, als du irgendwann mal nimmer da warst. Aber in der Zeit ist ja dann auch ein bisschen was passiert. Es gab da einige Rückschläge. Ich weiß nicht, ob du selber ein bisschen was dazu sagen magst zu dem Thema.
können wir gern machen. Also ja, wo es hoch gibt, gibt es auch Tiefs, gell? Muss man dann so sagen. Und das war ein wirklich tiefes Tief, in das ich da dann 2022 müsste es gewesen sein. Ich bin ganz schlecht mit Jahren, also nagel mich nicht drauf fest. Dann doch auch gefallen bin. Das war damals auch noch DEL2 und es lief bei uns aber vereinsintern nicht wirklich. Also ich sag mal in der Zusammenarbeit im Club und dann aber auch sportlich. Also es war dann zwar so, dass wir ja im unteren Mittelfeld waren, aber eigentlich absehbar war, dass wir über den Lauf der Saison Probleme bekommen werden, weil der Kader auch relativ dünn war zum Beispiel. Und es war dann am Ende der Saison leider auch so, dass man abgestiegen ist. Und es war dann gegen Januar oder Dezember des Vorjahres, war dann einfach so ein Punkt erreicht, wo es dann mal gekracht hat, vereinsintern. So möchte ich es mal sagen. Ich kann leider nicht so genau darauf eingehen, sonst würde ich es machen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns trennen. So möchte ich es mal formulieren. Und es war aber dann klar, brutal. Also ich sage mal, 48 Stunden lang war das Schlimmste, was ich durchgemacht habe. Da hänge ich auch nur am Handy, weil mich Millionen Leute angerufen haben und gefragt, ey, was ist eigentlich los? Was geht jetzt gerade ab? Wir haben gehört, irgendwie du wurdest gefeuert. Und das war wirklich schwierig, auch die Wochen danach teilweise noch, weil du einfach, ja, ich hatte es ja zu dem Zeitpunkt irgendwie fast schon 10 Jahre gemacht und du wurdest dann komplett rausgerissen. Also harte Situation. Im Nachhinein, Segen ist zu groß, aber ist eine neue Tür dadurch aufgegangen. Und das ist die Tür, die ich jetzt gerade für mich gefunden habe.
Ja, und man muss ja sagen, auch wenn man sich den Verein anschaut, hat das Beben ja nachgewirkt. Also das war ja bestimmt nichts, was gerade just in dieser Situation passiert ist. Und es waren ja Dinge, die ja Jahre vorher falsch gemacht wurden oder falsch gemacht, die gemacht wurden und die halt dann irgendwann mal knallen. Und man hat ja dann auch gesehen, dass sich die komplette Vereinsstruktur jetzt verändert hat. Also es hat ja wirklich einen extremen Knall gegeben zum Schluss jetzt. Aber das Ganze hat halt 1,5 Jahre gedauert.
Ja.
Und tatsächlich, glaube ich, warst du einer der Ersten, der da quasi auch ein Opfer davon gewesen ist. Aber jetzt ist das eine ist ja, was passiert beruflich mit einem. Das andere ist, was passiert da menschlich.
Ja.
Du hast gesagt, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wie bist du da damit umgegangen?
Also wir kannten uns damals auch noch nicht. Wenn ich dich gekannt hätte, hätte ich dich wahrscheinlich erstmal angerufen, muss man auch sagen, weil jetzt im Nachhinein habe ich von dir auch im Coaching ein paar Sachen gelernt, die mir geholfen hätten. Damals war ich ziemlich unbeholfen, was das angeht. Also das war dann einfach nur irgendwie, ich habe mich dann verschanzt auf jeden Fall mal eine Woche, sage ich mal, und habe versucht, jetzt klarzukommen im Endeffekt, weil es wehgetan hat. Und vor allen Dingen, was es dann noch ein Stückchen härter gemacht hat, ist, dass meine Freundin auch zu dem Zeitpunkt damals da gearbeitet hat bei den Tölzer Löwen und praktisch mit reingezogen wurde. Also das heißt, wir saßen dann aufeinander in unserer gemeinsamen Wohnung und haben irgendwie versucht, damit jetzt umzugehen mit dieser neuen Situation. Und ja, gute Freunde, Familie, einfach viel sprechen mit Menschen, denen du das anvertrauen kannst, weil ich damals gesagt habe, ich möchte den Weg zu einer öffentlichen Auseinandersetzung möchte ich nicht gehen, weil dafür hängt mir eigentlich auch an dem Verein zu viel. Und deswegen habe ich es wirklich versucht, hauptsächlich mit mir selbst auszumachen, was vielleicht auch falsch war, aber damals halt für mich so der Weg. Aber natürlich auch viel Unterstützung bekommen von Freunden und Familie. Ja.
Darfst du jetzt irgendwas konkret anders machen?
Ich glaube, ich würde einfach versuchen, schneller eine neue Routine in irgendeiner Form reinzubringen. Also ich habe dann da so ein bisschen einfach in den Tag reingelebt und habe einfach nur versucht, meine wirklich vielen WhatsApps und Anrufe irgendwie abzuarbeiten und da möglichst politisch korrekt zu antworten. Also ich habe einfach nur funktioniert im Endeffekt. Und wahrscheinlich würde ich es jetzt einfach so machen, dass ich eine Woche mein Handy ausmache und auf eine einsame Hütte in Österreich fahre oder so. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, weil mein Gott, das hätte man nach einer Woche immer noch sortiert in irgendeiner Form machen können.
Meine, am Ende ist es ja spannend in so einer schnelllebigen Zeit, gerade was solche Themen anbelangt, also wenn man Sportler ausschaut, die irgendwie einen Shitstorm bekommen, ja, oder sonst irgendwas, meistens ist nach einer Woche eh vorbei.
Total. Das
kann Menschen mehr interessiert.
Absolut, absolut. Also Tölz hat jetzt auch ohne mich weitergemacht und das ist auch richtig so. Genauso mache ich jetzt ohne die Löwen weiter. Und ja, wie du sagst, das ist alles sehr, sehr schnelllebig. Und weil du es gerade angesprochen hast, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, dieses Thema Shitstorm. Weil für mich war damals auch wichtig, wie die Leute darauf reagiert haben. Das heißt, kam dann die Mitteilung, irgendwie Simon Rentl, jetzt nicht mehr Löwenpressesprecher. Und du machst dann 3-4 Stunden nichts anderes, außer Social-Media-Kommentare lesen, weil du wissen willst, okay, wie komme ich da draußen an? Und das ist eigentlich schlimm, dass man da so drauf angewiesen, wahrscheinlich in meinem Fall jetzt eher war, bin es mit Sicherheit immer noch teilweise, aber nicht mehr so extrem wie damals. Und das ist gerade für so junge Menschen, wie ich es damals war, ist es so unfassbar wichtig. Und das ist dann eben auch das Thema Shitstorm. Da muss man, finde ich, echt aufpassen, was man ins Netz setzt, weil die Leute lesen es. Also auch wenn jetzt, wenn man Fan von einem Verein ist, die Spieler lesen die Social-Media-Kommentare, zumindest zu großen Teilen. Und das macht es in einer schwierigen Situation nicht leichter teilweise.
Ja. Ja, und hat ja gerade im Sport oft einmal ein Thema, ist man nicht, oder die meisten von uns sind nicht komplett egofrei.
Ja, absolut.
Und gerade im Sport natürlich ein Riesenthema. Und durch diese, ja, ich mein, wenn du jetzt jemand auf der Straße triffst, wird das dann nicht ins Gesicht sagen.
Ja.
Aber im Internet passieren halt dann doch viele Dinge, die irgendwie aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang gerissen werden und die dann irgendwie einfach, auch wenn man die Situation nicht versteht, ja ganz anders dargestellt werden. Ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich, glaube ich, obwohl wir dann uns ja auch nach der Zeit viel getroffen haben, auch viel drüber geredet haben, ich glaube, ich habe es tatsächlich erst im letzten Jahr, als ich aktiv bei die Tölzer mit eingestiegen bin, ich muss dazu sagen, da hat sich der komplette Vorstand, Geschäftsführer hat sich alles verändert, deswegen, das war für mich der einzige Grund, warum ich überhaupt eingestiegen bin. Aber da hat sich natürlich sehr, sehr, sehr viel verändert, aber dann kriegst du dann mal die ganzen Internas mit und erst dann gehen so gewisse Glühbirnen im Kopf auf und denkst dann, ah, okay,
jetzt
verstehst du mal wirklich, was da so, wie das alles zusammenhängt und so weiter.
Absolut, absolut. Sport ist immer kompliziert und Sport ist so viel mehr als das 60 Minuten, was auf dem Eis passiert, irgendwie alle 3-4 Tage oder 2 Tage, je nachdem. Da ist außenrum passiert so viel innerhalb von der Woche.
Jetzt lassen wir mal die Tölzer Löwen beiseite. Ja, das hat für dich, also wenn man dich aus der jetzigen Situation betrachtet, ja nur Gutes gehabt. Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen verschanzt, so ein bisschen in den Tag reingelebt, aber dann ging es ja irgendwann weiter. Du hast dich ja weiterentwickelt.
Ja.
Wie hast du es gemacht?
Ich war zum Zeitpunkt der Kündigung in Tölz, war ich schon selbstständig nebenbei. Nicht ganz, nicht ganz. Doch, schau, Jahreszahlen, haben wir es wieder. Ich war schon selbstständig. Ich war schon so ein Dreivierteljahr oder so selbstständig mit dem Eisblock. Auch wieder Journalismus, auch wieder Eishockey. Das heißt, das ist ein Medium, in dem wir versuchen, über die oberen drei Ligen und die NHL einfach zu berichten und da einen Platz zu schaffen im Online-Bereich, wo der Eishockey-Fan seine Informationen bekommt. Und da ist ein Kumpel von mir damals auf mich zugekommen mit der Idee. Habe ich gesagt, okay, klar, aber ich bin jetzt aktuell noch bei Tölz. Ich mache gerne mit, aber halt nur im Rahmen, der geht. Und dann hat sich dieser Rahmen eben ab Januar massiv verändert, weil ich dann Zeit hatte dafür. Und das war dann wirklich auch gar nicht so eine leichte Entscheidung, weil es da der Eisblock damals noch nicht so aufgestellt war, dass ich sagen konnte, okay, ich lebe jetzt locker davon. Das heißt, ich musste die Entscheidung treffen, setze ich das jetzt alles auf eine Karte und versuche das oder suche ich mir nochmal was bei einem anderen Verein? Und es war dann gar nicht so leicht, die Entscheidung zu treffen. Ich habe auch mit zwei anderen Vereinen, war auch vor Ort und habe mit denen gesprochen, weil sie eben angefragt hatten, ob ich nicht zu ihnen kommen möchte. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich glaube, ich möchte jetzt mal eine Auszeit von dem Vereinsleben und einfach was Eigenes machen. Das hat mich gereizt. Und dann hat der einfach Fahrt aufgenommen, weil ich da mehr Zeit dafür hatte. Dann konnte man mehr Zeit auch investieren, natürlich am Ende des Tages, um auch Geld ranzuschaffen, um davon leben zu können und das Ganze einfach ja professioneller zu gestalten. Und das war wirklich einfach so ein wie so ein Arschtritt, muss man wirklich sagen, der dann gesagt hat, okay, let's go, dann jetzt Eisblock. Also war eigentlich im Nachhinein, wie du sagst, war es eigentlich ein Segen.
Ja, manchmal braucht es, gell?
Ja, total, absolut, absolut. Es hat auch, ich habe auch mit meinen Eltern viel drüber gesprochen, die haben auch gesagt, ja, jetzt hat man schon ein bisschen Sorge, dass du da in dem kleinen Tölz eigentlich verbleibst und dass du da nie wirklich rauskommst, so. Und das stimmt schon auch. Also es hat wirklich Spaß gemacht in Tölz und ich möchte die Zeit auch nicht missen. Aber es ist natürlich jetzt auch cool, in Mannheim, Berlin und München rumzulaufen. Es macht auch Spaß.
Ja, und am Ende ist es ja so, dass ihr da was aufgebaut habt, was zumindest aus meiner Sicht ja noch gar nicht gab. Mhm. Also es hat zwar viel irgendwie Printmedium gegeben, aber jetzt so wirklich, dass man sagt, hey, man geht jetzt so irgendwie über Instagram oder schaut mal ins Internet oder ihr habt ja mehrere jetzt mittlerweile einen eigenen Podcast, der Eishockey-Podcast. Ja. Ihr habt angefangen zu dritt, gell, wenn mich nicht alles täuscht. Oder habt ihr erst einmal zu zweit angefangen?
Genau, ganz ursprünglich zu zweit. Also Erik und ich, wir waren die Gründer, und wir kannten uns damals auch noch gar nicht. Er hat mich in der Rolle als Tölzer Pressesprecher bei Spray TV, glaube ich, mal gesehen, also in dem Livestream als Kommentator, und hat mich dann einfach mal angeschrieben. Und dann haben wir uns getroffen. Er hat mir genau das gesagt, das gibt's noch nicht im Online-Bereich für Eishockey und das will ich machen. Hast du da Bock drauf? Hatte ich. Und mittlerweile sind wir ein Team von 6 Leuten. Mhm. Also es ist gut gewachsen und auch echt ein tolles Team. Ohne das würde es nicht laufen.
Ja. Aber das passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Ja. Ich meine, die Entwicklung in knapp 2 Jahren ist ja sowieso schon echt extrem gut. Mhm. Ich als Eishockey-Fan, mir macht es extrem viel Spaß, weil ich, wenn ich mal gerade Zeit habe, ich gehe auf eine Seite und du weißt alles. Also du weißt, wie gesagt, von Oberliga, DL2, DL bis zur NHL, kriegst alles mit. Mit welchem Ziel seid ihr reingegangen? Weil habt ihr das Potenzial schon gesehen am Anfang, weil es eben noch nicht gab? Mhm. Und mit was für einer Zielsetzung seid ihr da reingegangen?
Gab wahrscheinlich 2. Es wär gelogen, und das möchte ich nicht, wenn ich nicht sagen würde, dass natürlich auch der Traum war, dass wir irgendwann davon leben. Das heißt, am Ende des Tages, dass du damit auch Geld verdienst. Ich würde aber auch genauso ehrlich sagen, dass vor allen Dingen zu Beginn, und das versuchen wir auch immer noch durchzuziehen, das Ziel war, was zu schaffen, was den deutschen Eishockeysport voranbringt. Weil es für die Sportart extrem wichtig ist, dass sie auch digital präsent ist. Und zwar nicht nur bei den einzelnen Vereinen, sondern eben auch überregional und das Gesamtbild abbildend. Und das war eigentlich von Anfang an unser Hauptziel. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut, wenn ich das Feedback aus der Community so mitbekomme. Da kriegen wir wirklich wöchentlich, eigentlich täglich Nachrichten, dass sie sich ohne uns nicht mehr vorstellen könnten im Eishockey und dass wir mittlerweile dass wir so einen guten Job machen und so. Und das muss ich dann sagen, das war gerade am Anfang, aber auch immer noch jetzt eigentlich schon auch der Antrieb, dass man immer dieses positive Feedback bekommen hat, dass man wirklich sieht, okay, man kann irgendwie was bewegen. Und das ist mir, und glücklicherweise nicht nur mir, sondern dem ganzen Team, eigentlich deutlich wichtiger als ein abgeschlossener Sponsoring-Deal. Weil man dann wirklich merkt, okay, man tut was für seinen Sport. Weil der Sport tut ja auch viel für uns, muss man auch sagen.
Ja, und am Ende ist ja, gut, Eishockey ein wachsender Markt in Deutschland. Ja. Ist sicherlich was auch euch gut tut, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es auch genau andersrum. Also ihr tut auch dem Sport gut und ihr helft auch dem Sport, diese Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm. Gerade in einem fußballdominierten Land wie Deutschland.
Ja, total. Das ist auch unser Ziel und manchmal ecken wir damit natürlich auch an. Also wenn man jetzt mal ein Gerücht postet von Spieler XY geht von Verein A zu Verein B, dann kommt es bei den Clubs natürlich nicht so gut an, weil die hätten das natürlich am liebsten als erstes auf ihrer Seite. Aber genau das sind dann auch so Sachen, wo ich sage, verstehe ich. Ich als Pressesprecher von den Tölzer Löwen würde mich da auch nicht mögen in der Situation. Alles gut. Aber am Ende des Tages bringt es Reichweite für die beiden Clubs, für den Spieler und vor allen Dingen für den Sport. Und das ist dann immer so das Maß, das man finden muss, dass das balanciert ist im Endeffekt.
Ja, und war ja auch tatsächlich was dem deutschen Eishockey lange, lange gefehlt hat. Mhm. Also wenn man jetzt sich mal die Zahlen so ansieht, wie sich Eishockey verändert, auch Jahresumsätze, die zum Beispiel die EL-Vereine machen, ist der Sport ja schon extrem am Wachsen.
Total, ja. Also es ist ja immer zwischen Handball, Basketball und Eishockey so der Kampf um Nummer 2 in Deutschland, weil wie du gesagt hast, König Fußball steht über allem, wird sich vermutlich auch nicht ändern, ist aber auch okay. Und der Eishockeysport macht aber viele Dinge richtig oder hat im letzten Jahrzehnt viele Dinge richtig gemacht, um auch die Nationalmannschaft besser zu machen. Damit steht und fällt ja am Ende des Tages alles, wenn man sich da an Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen zum Beispiel zurückerinnert. Das sind so Erfolge. Das merkt man dann bei uns auch auf der Plattform. Die gehen dann viral und dadurch kann man eben auch neue Fans gewinnen im Eishockey. Und dadurch wird dieses Eishockey-Publikum, und das ist auch der ganze Antrieb dahinter, das auf Social Media zu machen, auch wieder jünger. Weil wenn man in die Stadien geht, gerade vielleicht in die kleineren Stadien, also Oberliga und abwärts, ist das Publikum sehr alt. Also das sind Leute, die gehen seit 40 Jahren ins Eishockey und die sind wichtig, ja, die muss man in allen Ehren halten. Und ich lieb's mir, Geschichten von ihnen anzuhören. Aber man muss eben aufpassen, dass, und das ist hart gesagt, aber dass das Eishockey-Publikum nicht ausstirbt. Mhm. Und das schafft man eben hoffentlich auch, indem man mit dem Eisblock eine Plattform schafft, die daran setzt, diese jungen Leute zu erreichen.
Unglaublich wichtig und wertvoll, weil gerade eben, wie gesagt, ich lese zum Beispiel keine Zeitung mehr.
Ja, geht mir ehrlicherweise auch so. Also genau, und da tragen wir einen ganz kleinen Teil bei, aber der DEB als Verband vom Eishockey hat da in den letzten Jahren wirklich auch einen guten Job gemacht, um die Nationalmannschaft voranzutreiben. Und dann ist es am Ende des Tages auch das Tagesgeschäft von jedem einzelnen Club, weil, also du weißt es jetzt selber, du bist auch näher drin. Es ist für Eishockey-Clubs wirklich auch eine Herausforderung, das Ganze wirtschaftlich zu stemmen. Mhm. Und dafür braucht es ganz viel, vor allen Dingen Herzblut.
Um da jetzt mal vielleicht eine persönliche Frage reinzubringen, wie siehst du gerade die Entwicklung im deutschen Eishockey jetzt gerade, auch wenn man mal gerade aktuelle Themen wie die Einbürgerung sich anschaut oder veränderte Regularien, wie zum Beispiel die Einbürgerung?
Ja, kritisch sehe ich es, muss man dann auch sagen, also bei allem Lob muss man da dann wahrscheinlich auch ansetzen und sagen, ja, da schläft man vielleicht gerade ein bisschen. Habe ich auch ähnlich schon in unserem Podcast schon mehrfach gesagt. Deswegen setze ich mir jetzt nicht neu in ein Fettnäpfchen, sondern ich hatte da auch schon mal einen Anruf. Alles gut, kriege ich wieder einen. Aber ja, du hast, ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil ich nicht weiß, ob jeder Hörer wirklich so Eishockey-affin ist. Du hast im Eishockey ja eine gewisse Anzahl an ausländischen Spielern, die du im Team haben darfst. Und das ist eigentlich ein Gentleman's Agreement, das heißt, du darfst aus rechtlicher Sicht nicht einen ausländischen Spieler insofern diskriminieren, dass du sagst, okay, du bist Kanadier, deswegen darfst du bei uns nicht spielen. Aber dieses Gentleman's Agreement unter den Vereinen, dass man eben sagt, in der DEL nur 9, in der DEL 2, 4 und in der Oberliga nur 3 ausländische Spieler, ist extrem wichtig, dass du die Qualität an deutschen Spielern hochhältst. Und dass vor allen Dingen eben auch junge Spieler die Chance bekommen, in den ersten Mannschaften auch Spielzeit zu bekommen. Mhm. Weil Kanadier können besser Eishockey spielen als Deutsche, mal grundsätzlich. Und deswegen hätte man wahrscheinlich als Verein mehr Erfolg, wenn man mit 20 Kanadiern auflaufen würde. Aber bringt ja nichts fürs deutsche Eishockey. Und jetzt ist es eben so, dass der deutsche Pass von Seiten der Politik deutlich einfacher geworden ist, den zu bekommen. Wo ich auch immer sage, da muss man den Sport und die Politik oder die allgemeine Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen trennen, weil ich finde es grundsätzlich eigentlich eine gute Sache und vollkommen in Ordnung, dass man Menschen hilft, sich gut zu integrieren in Deutschland und dann eben auch die Möglichkeit von dem Pass ermöglicht. Aber im Eishockey schafft es halt die Problematik, dass viele dieser Kanadier jetzt auf einmal Deutsche sind oder eben nach 3 Jahren Deutsche werden und dadurch einen Platz wegnehmen von vielleicht dem 18-Jährigen, 19-Jährigen, der jetzt gerade alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat und versucht, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Das ist ein großes Problem und da braucht es neue Regelungen und die müssen dann vom Verband oder von den Ligen auch eigentlich sehr zeitnah durchgesetzt werden. Und da hat man meiner Meinung nach vielleicht den Zeitpunkt auch teilweise schon verpasst. Also, ja. Großes Thema, ich weiß, ich schweife aus bei dem Thema, es ist sehr emotional.
Ja, ist aber spannend, weil ich meine, viele sagen dann, ja, du kannst ja trotzdem dann die Jungen zum Beispiel in der Oberliga ausbilden.
Ja.
Aber der Vergleich hinkt ja, wenn ich international erfolgreich bleiben möchte, hat die Oberliga einfach nicht die Qualität wie der DEL. Ja. Und somit nehme ich mir natürlich unglaublich viel Entwicklungszeit von diesen jungen Menschen.
Genau.
Oder unglaubliches Entwicklungspotenzial. Deswegen, da sind wir uns, da sind wir ziemlich einer Meinung.
Ja.
Die Qualität, finde ich, die brauchst du, dass du gescheite ausländische Spieler mit reinholst, weil die ja das Niveau der Liga hebt.
Total.
Aber bis zu einem gewissen Punkt und dann müssen sich, finde ich, auch die deutschen Spieler entwickeln können, vor allem die Jungen.
Ja, total. Also das geht jetzt, wenn wir da mal ein bisschen tiefer reingehen, ich arbeite aktuell auch noch nebenbei beim TEV Miesbach, das spielt in der Bayernliga. Und da hatten wir jetzt diesen Sommer die große Diskussion, weil sich 3 Vereine geweigert haben, dieses Gentleman's Agreement weiterzuführen. In der Bayernliga sind es dann eben 2 ausländische Spieler pro Spiel. Und da möchte ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Aber wenn man in der 4. deutschen Liga, und das ist im Eishockey ja, wir haben nicht viele, wir haben im Endeffekt 5 oder 6 mehr oder weniger professionell organisierte Ligen, wenn man auf diesem Niveau schon anfängt, nur nach Erfolg zu schauen und nicht danach, dass man deutsche Spieler in irgendeiner Form ausbildet oder ihnen die Chance gibt, dann haben wir irgendwann ein Problem mit dem Sport. Und da muss sich aber dann auch meiner Meinung nach jeder Verein selbst ein bisschen regulieren und sagen, wir sagen zum Beispiel, das ist unser Miesbacher Weg, wir werden immer schauen, dass wir 2 junge Spieler pro Saison in die erste hochziehen und denen eine Chance geben, eine faire Chance.
Aber dieses Thema hatten wir ja schon mal.
Mhm.
Also das ist, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann auch nicht ganz so gut ausgegangen fürs deutsche Eishockey.
Ja.
Man hat ganz, ganz, ganz lange Entwicklungszeit gebraucht, bis man überhaupt wieder da steht, wo man jetzt steht, dass man sagt, hey, man hat bei Olympia mal Silber geholt.
Ja.
Man spielt bei Weltmeisterschaften regelmäßig gut mit. Warum meinst du, ist man da einfach so kurzsichtig?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr draufhauen.
Geht's einfach ums Geld?
Ja, ist mit Sicherheit ein großer Faktor, muss man sagen, weil also Erfolg macht sexy, gell? Und deswegen versuchst du natürlich als Verein auch das Maximale rauszuholen. Und ich war am Anfang, weil ich vielleicht selbst auch noch ein bisschen die Vereinsbrille auf hatte, auch so, dass ich gesagt habe, naja, will ich jetzt dem Geschäftsführer der Lausitzer Füchse da Vorwürfe machen, weil er jetzt den 4. Stürmer in dem Sommer eingebürgert hat? Oder sage ich, der macht halt das, was in seinem Arbeitsvertrag steht, den maximalen Erfolg für den Club rausholen? Und das ist ein Zwiespalt, den habe ich bei mir im Kopf auch noch nicht 100%ig sortiert. Und deswegen sage ich aber auch, es braucht diese überdimensionierten Regeln und vielleicht auch Vorgaben vom Verband, dass man sagt, es geht nicht anders, Leute. Wir müssen wirklich schauen, weil sonst, wie du gesagt hast, werden wir auch wieder abrutschen. Und dann sind Handball und Basketball vielleicht auch wieder vor Eishockey, was sie aktuell, würde ich sagen, nicht sind.
Ja, bin ich voll bei dir, wenn du nicht vom Verband aus regulierst, der Verein wird es nicht machen. Ja. Ich meine, es ist ja total verständlich, dass man da einfach schaut, hey, wie kriege ich so viele Sponsoren her, wie es geht, wie kriege ich das, wie halte ich es auch attraktiv, wie halte ich die Zuschauer im Stadion und so weiter. Und wenn der eine loslegt, ziehen die anderen nach.
Ja.
Und wenn da gar nichts anderes mehr übrig bleibt, setzt da das Verein wohl immer an erste Stelle wahrscheinlich. Mhm.
Ja, muss vielleicht auch irgendwie so sein. Das ist das, was ich vorher mal kurz angeschnitten habe. Eishockey ist ein extrem kostenintensiver Sport für jeden Verein. Also allein diese Eishalle zu betreiben, was in den meisten Fällen ja die Stadt macht, aber wo du dich dann als Verein eben einmieten musst, das ist extrem teuer. Die Spielergehälter steigen von Jahr zu Jahr. Das macht, also die Situation ist für die Vereine nicht einfach. Und deswegen kann ich grundsätzlich verstehen, warum man diesen einfacheren Weg über eingebürgerte Spieler, die auch weniger kosten als gute Deutsche, dann gehen möchte. Mhm. Aber ja, bringt halt dem Sport nichts.
Also, bin gespannt, wo sich's hinbewegt.
Ja, absolut.
Aber um jetzt mal wieder auf den Eisblock zu kommen, ich habe mir mal ein bisschen was aufgeschrieben. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, uff, der Eishockey-Podcast Herzamerei macht echt Spaß.
Danke. Also
ist echt cool. Dann habe ich mir mal aufgeschrieben, ihr seid mittlerweile auf knapp 35.000 Follower auf Instagram gewachsen, innerhalb von 1,5, 2 Jahren. Wie weit soll es dann noch gehen? Weil die Community ist ja im Endeffekt ganz, ganz wichtig für euch.
Ja.
Aber wie gesagt, habe ich das schon angeschnitten. Ich glaube auch, für Eishockey Deutschland ziemlich wichtig. Mhm. Wo darf es da hingehen?
Gute Frage. Ich tue mich ehrlicherweise auch intern immer relativ schwer, Ziele zu beziffern, dass man sagt, okay, wir wollen bis Ende des Jahres 40.000 Abos haben zum Beispiel, weil wir diese Ziele jetzt bisher eigentlich immer recht locker übersprungen haben und ich mich aber schwer tue zu sagen, wo ist denn die Decke? Wo ist denn das Dach von dem Ganzen? Also wie viele Eishockey-verrückte Menschen gibt es in Deutschland, die du da praktisch überzeugen kannst, auf deiner Seite zu schauen, was los ist? Und deswegen, wir setzen uns Ziele intern, klar. Aber ich bin gar nicht mal so ein extrem großer Fan davon, sondern das übergeordnete Ziel ist eigentlich, jeden Tag das bestmögliche Produkt anzubieten und die Sportart bestmöglich zu übermitteln. Und deswegen, wo soll es noch hingehen, ist im Endeffekt damit beantwortet, dass ich sage, es soll ein Arbeitgeber werden, der im Eishockey Arbeitsplätze schafft, noch mehr Arbeitsplätze schafft, wie aktuell ohnehin schon. Und der dann immer noch das übergeordnete Ziel hat, eben dem Sport zu helfen. Aber da ist es mir dann eigentlich gar nicht so wichtig, ob wir wie jetzt aktuell 1 Million Leute pro Monat erreichen auf unseren Social Media Kanälen oder irgendwann 10. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man Arbeitsplätze schafft und ja, dem Sport hilft.
Super. Du hast jetzt echt ganz gut schon die Kurve gekriegt zu meiner nächsten Frage, okay. die ich mir schon die ganze Zeit denke, die muss jetzt dann mal anbringen.
Wie viele Leute erreicht ihr?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wie schaut eigentlich so eine Arbeitswoche von euch aus? Und vor allem, was mich wirklich interessiert, von Freitag bis Sonntag. Also für die Leute, die es nicht wissen, normalerweise wird Freitag gespielt und sonntags gespielt. Mittlerweile, glaube ich, gibt es jetzt ein Spiel in der DEL immer donnerstags.
Ja. Genau.
Und ab und an dann, wie aus dem Fußball, diese englische Wochen, da wird halt Dienstag oder Mittwoch auch noch gespielt.
Haben wir jetzt, genau, ja.
Und dann gibt es die NHL nur, die gefühlt jeden Tag spielt.
Tut sie. Das ist meine Morgenroutine, die NHL, ja. Es ist schon intensiv, dadurch, dass wirklich so oft gespielt wird, das stimmt. Also wenn wir jetzt aufs Wochenende schauen, ist der Freitagabend immer geblockt für Eishockey und das eben ab 19.30 Uhr und das zieht sich dann schon auch mal bis Mitternacht, sage ich mal, bis du die ganze Nachbereitung auch gemacht hast. Und dann ist es am Samstag eigentlich so, dass du dich auf den Sonntag schon vorbereitest. Also Samstag ist jetzt auch nicht nur Füße hochlegen, ich versuch's wirklich, dass ich zumindest mich einen halben Tag rausnehme am Samstag, weil ich sonst wahrscheinlich durchdrehen würde, aber Samstag ist dann Vorbereiten auf Sonntag und das kostet mit Sicherheit auch 6, 7 Stunden. Und dann hast du am Sonntag wieder ab 14 Uhr, nicht ganz bis Mitternacht, aber wahrscheinlich bis 11, wieder Eishockey, wo du ja einfach inhalierst und wo du dann schaust, dass du bestmöglich drüber berichtest. Und da ist es für mich immer relativ wichtig, die Balance zu finden. Weil wenn ich jetzt einen Monat lang Freitag und Sonntag da vor den PC gekettet wäre, da würde ich wirklich durchdrehen, weil das ist extrem intensiv, weil du einfach konzentriert sein musst ohne Ende, wenn du da den Live-Ticker machst. Und deswegen versuche ich halt immer mal wieder einen Stadionbesuch einzustreuen, weil das ist eigentlich das, was mir dann so ein bisschen die Liebe zu dem Sport wieder zurückgibt. Weil die habe ich nicht. Wenn ich die Konferenz schaue, habe ich die nicht. Da ist es Arbeit, muss man wirklich sagen. Aber wenn ich dann an einem Freitag bei Rosenheim gegen Landshut beim Derby im Stadion stehe und unten am Plexiglas spüre, wie ein 2-Meter-Typ einen 1,90-Typ in die Bande checkt und das Plexiglas vibriert, dann habe ich diese Liebe wieder. Und dann ist die auch sofort wieder da. Und das ist aber dann ja wichtig, diese Balance zu finden. Und das geht glücklicherweise, weil wir jetzt mittlerweile ein größeres Team sind, auch ganz gut.
Ja. Ich stelle mir das tatsächlich unheimlich stressig vor. Ich bin absolut kein Fan, im Eishockey-Konferenz zu schauen,
ja.
weil das Spiel an sich schon so abartig schnell ist. Und wenn du dann, wie viele Spiele sind es? 7. Sieben Spiele gleichzeitig schaust, ist ja das eine, aber es über 7 Spiele gleichzeitig berichtest in einer Liga.
Ja.
Und dann gibt es ja noch eine zweite Liga und 2 Oberligen.
Genau.
Wie, also schaut ihr das alles gleichzeitig an oder wie holt ihr euch da die Informationen raus?
Ja, es ist dann schon so, dass ich normalerweise mit 3, 4 Bildschirmen da sitze und da die verschiedenen Spiele, also nicht alle, das ist unmöglich, dafür ist unser Team noch zu klein, aber schon schaue, dass ich irgendwie meine Augen irgendwie überall habe. Im Normalfall machen wir so einen Spieltag zu zweit, das heißt, einer macht die DEL, einer macht die DEL2 und die Oberliga ist bei uns glücklicherweise nicht im Live-Programm. Das heißt, du kannst sie ganz gut hinten dran kletten. Aber dadurch wird der Abend dann natürlich länger. Also es ist schon so, dass es eine Herausforderung ist, alles gleichzeitig mitzubekommen. Aber wir haben da so ein paar Metriken installiert oder ein paar Schritte installiert, die uns helfen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mit einem Fan, aber einem sehr gut informierten Fan pro Standort, die uns dann eben schreiben, hey, warum ist hier gerade Unterbrechung in dem Spiel? Ja, weil ein Plexiglas gebrochen ist. Dass du halt einfach diese Infos locker aufs Handy bekommst und dann direkt siehst, was passiert eigentlich gerade. Also der Eisblock funktioniert wirklich nur, weil es viele Leute gibt, die den Sport lieben. Und das ist eigentlich auch das, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das will ich eigentlich unbedingt noch sagen. Der funktioniert auch nur, weil ich Jungs dabei habe und ein Mädel, liebe Grüße, meine Freundin, deswegen musste ich grüßen. weil Jungs dabei sind, die das eigentlich am Anfang ehrenamtlich gemacht haben und deshalb das Herz wirklich am richtigen Fleck haben für den Sport. Die machen das nicht, weil sie Geld verdienen, sondern weil es ihnen wirklich wichtig ist. Und anders würde das nicht funktionieren, weil es schon intensiv ist, muss man sagen. Also, und das ist es für jeden von uns.
Wie gesagt, ich muss den Hut davor ziehen, weil mir reicht es, ein-, zweimal in der Woche in das Stadion zu gehen und dann für ein Spiel, das mal vielleicht 3 Stunden dauert, irgendwie 6 Stunden zu investieren oder sowas.
Ja.
Aber das im Endeffekt fast jeden Tag zu machen und dann die Menge abzudecken, ist natürlich schon High-End. Und dann muss man dazu sagen, ist ja Eishockey in der Hinsicht einfach etwas intensiver vielleicht auch als Fußball, weil es ja bis auf mal eine Länderspielpause vielleicht jetzt keine Pausen gibt. Also es wird ja durchgespielt, auch über Weihnachten, über Silvester. Ist klar, da werden die Stadien voll gemacht. Jetzt gerade bei Standorten, die jetzt vielleicht die Stadien nicht voll machen.
Ja.
Was machst du dann im Sommer?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man nach der Saison schon ausgebrannt ist. Also das merkt man dann schon, wenn dann die WM vorbei ist, irgendwann Ende Mai, Das ist ja eh, also die NHL spielt bis Ende Juni. Der Stanley Cup Champion war letzte Saison am 28. Juni gefunden.
Wie lange geht dann quasi, wann fängt die Saison an für Menschen, die es nicht wissen?
In der ersten Augustwoche. Da sind die ersten Testspiele.
Ja. Also August bis Juni.
Genau. Im Endeffekt, ja, deswegen machen wir im Juli immer Urlaub. Also das ist dann schon so, dass Eishockey schon mehr ist als nur eine Wintersportart. Also es zieht sich dann schon. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Richtung Playoffs nimmt die Spielgewalt ja deutlich ab. Also du hast dann eigentlich nur noch die Finalserien zum Beispiel in den oberen drei Ligen und dann ist es wirklich genießen. Also du erntest dann im Endeffekt so ein bisschen den Lohn von dem, was du die ganze Saison über gemacht hast. Das heißt, du kannst dann auch öfter in die Stadien, du siehst dann auch wirklich diese unfassbar emotionalen Momente von den Meisterschaften im Normalfall live im Stadion und unten am Eis, kriegst dann ein Bier drüber geschüttet, eine Bierdusche und was weiß ich. Das sind dann die Sachen, die machen das irgendwie, ja, die lassen diesen Einsatz dann einfach wertvoll sein. Und das, also es war auch letztes Jahr so, ich hatte das große Glück, dass ich bei zwei, also bei der DL und bei der DL2-Meisterschaft auch auf dem Eis nach dem Spiel sein durfte und das Ganze im Stadion zu erleben, dann auch mit guten Freunden, die man ja über die Zeit auch einfach macht im Eishockeysport, dann da einfach denen zur Meisterschaft gratulieren und die umarmen und sagen, ey, ihr seid so krass, was ist mit euch? Letztes Jahr Regensburg das beste Beispiel zum Beispiel. Das ist, ja, macht einfach sehr viel Spaß. Und dann ist es im Sommer, aber um deine Frage zu beantworten, ist es schon Füße hochlegen über weite Strecken. Also ist es schon Batterien aufladen, muss man sagen.
Ich bin da total bei dir. Wenn du das, vor allem wenn du intern das mitbekommst, jetzt auch wenn es um Playoffs geht und du kennst einige der Jungs, die dann teilweise mit Knochenbrüchen spielen. Also ich habe einen ganz guten Spätzle, der hat mit gebrochenem Zeh gespielt. Ziemlich lang. Und wo ich mir denke, ich würde mit gebrochenem Zeh wahrscheinlich nicht einmal in einen Turnschuh neigen. Ja, nicht mehr, früher vielleicht. Ja, aber und die spulen dann noch keine Ahnung wie viele Wochen durch.
Ja, es ist Wahnsinn. Manchmal auch ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Ja. Aber das zeigt dann auch, wie sehr die Jungs wirklich dafür brennen.
Ist ja auch schön. Leistungssport hat nichts mit Gesundheit zu tun.
Ja, absolut.
Und wenn die Jungs grinsen, dann weiß man auch, auf was man sich einlässt.
Absolut.
Ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gehört, dass so im Schnitt der Eishockeyspieler einen Zahn in seinem in seiner Eishockeykarriere verliert. Jetzt gibt es ja weltweit doch ein paar.
Ja, ja.
Also da sind ganz schön viele Zähne geflogen.
Ja, absolut. Man braucht eine gute Zahnzusatzversicherung im Eishockey, ohne Zweifel, ja.
Simon, wie regenerierst du dich in dieser krassen Zeit zwischen August und Juni? Also vor allem, da jetzt mal sagen, zwischen November und März.
Ist eine Herausforderung, bei der du mir tatsächlich auch geholfen hast. Das ist jetzt auch wirklich nicht Beweihräucherung, weil ich bei dir im Podcast bin, sondern dieses Coaching, das wir zusammen gemacht haben, hat mir schon auch wichtige Sachen mitgegeben. Und das ist dann vor allen Dingen auch eben der Ausgleich mit Sport, bei dem ich bis vor einem Jahr sehr tief drin war, weil ich eben auch Langdistanz-Triathlon gemacht habe und so und dann aber so ein bisschen den Spaß dran verloren habe, weil es einfach zu viel wurde. Aber jetzt mittlerweile in meinem Alltag ist Sport einfach, ich nehme schon die Zeit pro Tag mindestens eine halbe Stunde irgendwie was zu machen und das dann aber schon das, worauf ich einfach Lust habe. Und das ist dann was, wo ich sage, das laugt mich zwar körperlich vielleicht ein bisschen aus in dieser halben Stunde, aber an sich gibt es mir eigentlich mehr Energie, als ich vorher hatte. Das ist auch, das hast du zu mir, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, weil, da bist du jetzt mehr gefragt, aber weil einfach der Stoffwechsel angeregt wird dadurch, gell? Und am Ende des Tages ist es dann einfach Balance finden und auch ein paar Rituale, die wir eingeführt haben innerhalb der Woche. Das heißt, wir gehen Mittwochvormittag immer auf den Markt bei uns in Tölz, holen uns da unser Gemüse für die Woche und das ist ein Termin, da ist mein Kalender geblockt und das ist gut so. Und der Mittwochvormittag gehört dann mir und meiner Freundin und wir versuchen dann einfach die Zeit miteinander zu verbringen, soweit wie es geht, weil das natürlich auch für sie und für die ganze Beziehung gar nicht so leicht ist, wenn man doch relativ viel arbeitet und vor allen Dingen eben am Wochenende arbeitet, wo man ja eigentlich auch mit den Freunden im Club stehen könnte. Also, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen alt, jetzt 27, aber ich versuche noch cool zu bleiben. Das heißt, ich könnte auch im Club stehen. Ja, also es ist wirklich, Regeneration ist einfach in irgendeiner Form Ausgleich bei mir, sage ich mal.
Es ist tatsächlich mittlerweile, ich triff so viele Top-Unternehmer und ich würde dich jetzt einfach einmal dazu zählen, weil wenn man so etwas von 0 auf 100 in so kurzer Zeit aufbaut, ist ja die Regeneration ein unglaublich wichtiges Tool, um das Ganze langfristig zu machen. Ja. Also das heißt, es hilft ja gar nichts, wenn du das jetzt da zu einem megamäßig gut funktionierenden Unternehmen machst, wo du Angestellte hast, aber nach 5 Jahren hängst selber da und sagst, boah, scheiße, jetzt bin ich gegen die Wand gefahren. Also deswegen danke auch, dass du es jetzt gesagt hast. Es freut mich natürlich, dass da was hilft. Aber an sich würdest du Menschen, was würdest du Menschen empfehlen, die selber viel Unternehmungen betreiben, die viel arbeiten, die viel zu tun haben?
Ja, ist tatsächlich ganz gut, dass du das Wort empfehlen auch benutzt hast, weil ich hatte auch so 2-3 Unternehmer in meinem Bekanntenkreis, mit denen ich gerade am Anfang doch auch relativ viel telefoniert und gesprochen habe. Und das ist auch was, wo ich sage, ich kann mir so viel rausziehen aus Gesprächen mit anderen Menschen. Und wenn ich dieses Netzwerk vielleicht noch nicht habe, dann kann ich mir auch viel rausziehen aus Podcasts mit anderen Menschen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich Sport mache, dann ist da eigentlich immer ein Podcast auf meinem Ohr mit irgendwelchen Menschen, die mich interessieren. Und es müssen nicht mal unbedingt Unternehmer sein, sondern einfach um zu verstehen, okay, wie bekommen andere Personen diese Herausforderung Leben hin, die es ja schon manchmal ist. Und das hilft mir extrem und das ist auch ein Tipp, den ich eben geben würde. Also man muss versuchen, sich mit Menschen auszutauschen, die das vielleicht schon mal durchgemacht haben. Und was ich aber mit Sicherheit auch lernen musste, was ich am Anfang auch falsch gemacht habe, ist, sich auch Pausen zu nehmen. Also das ist dann gerade bei mir dadurch so, dass wir im Social-Media-Geschäft aktiv sind, bin ich ja eigentlich dauerhaft am Handy. Wenn jetzt ein neuer Kommentar reinkommt auf Instagram bei uns, dann muss ich den eigentlich lesen, um zu sehen, okay, haben wir gerade einen Fehler gemacht? Startet da gerade irgendeine Diskussion, die vielleicht unschön wird? Man muss so ein bisschen das managen. Und dann muss man sich aber natürlich auch gleichzeitig die Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt lege ich mein Handy aber für den Abend weg und verbringe Zeit mit meiner Freundin, verbringe Zeit mit mir selbst auch, um einfach nicht wahnsinnig zu werden im Endeffekt.
Ja, um den Fokus danach zu behalten.
Total.
Du hast das gerade angesprochen, Simon, wie wichtig ist Netzwerk für dich? Und ich darf es zweiteilen, die Frage. Zum einen für dich als Unternehmer und zum anderen für dich im Unternehmen, dass das Unternehmen funktioniert.
Ja, extrem ist auch was ich auch immer wieder betone, ist extrem wichtig. Und man kann sich auch im jungen Alter schon ein großes Netzwerk aufbauen. Also brauche ich dir auch nicht erzählen. Du bist jetzt auch noch nicht der Älteste.
Ja, ich habe tatsächlich, ich habe einen Mentor braucht, der mir erst einmal gelernt hat, wie groß mein Netzwerk ist. Ich habe das selbst gar nicht verstanden. Ich musste erst mal lernen.
Dass du deine Kontakte gar nicht so aktiviert hast praktisch.
Ja, genau.
Okay, verstehe. Ja, spannend. Schau, wieder was gelernt. Das ist ganz, ganz interessant. Es ist extrem wichtig und es ist auf der einen Seite natürlich wichtig, dass das Unternehmen läuft. Das heißt, es ist für mich von Bedeutung, dass wir für unsere Gerüchteküche beispielsweise gewisse Quellen haben. Und das ist dann ein Netzwerk, das man sich über Jahre hinweg aufbaut. Ist es jetzt nicht, aber dass es ein Beispiel ist, um meine Quelle zu schützen. Es kann ein Eismeister sein, es kann die Freundin von dem Spieler sein, es kann sonst irgendwas sein, die uns dann einfach mit Informationen bespielen. Das ist wichtig, weil so unser Produkt auch funktioniert. Und dann ist es aber eben auch wichtig für mich als Mensch, um einfach zu versuchen zu wachsen. Und da bin ich wirklich extrem dankbar, dass ich auch, Mentor finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort, auch wenn man da vielleicht teilweise drunter versteht, dass der dich irgendwie jeden Tag an die Hand nimmt, ist aber bei mir jetzt gar nicht so gewesen, sondern man telefoniert halt alle paar Wochen mal, tauscht sich aus, sagt, ey, was sind gerade so die Herausforderungen? Und dann ist es manchmal einfach nur so ein neuer Gedankenansatz, den man dann bekommt, der einen komplett wieder nullt und erdet. Ja. Und deswegen würde ich sagen, unternehmerisches Netzwerk extrem wichtig für das Unternehmen, aber auch außenrum für mich als Mensch, da die richtigen Leute zu kennen.
Stark.
würde ich sagen. Ja. Gehörst du übrigens auch dazu, muss man auch sagen.
Also, Dankeschön.
Das ist schon extrem, extrem wichtig, dass man da Leute um sich rum hat, die ja einem das Leben eigentlich einfacher machen, sage ich mal.
Super. Wie verifizierst du das? Also ich hau jetzt mal eine steile These raus. Du hast da Freundin von einem Eishockeyspieler und die sagt, du, hey, uns gefällt's einfach in Düsseldorf nicht.
Ja.
Ich darf gern in eine andere Stadt.
Ja.
Das wird wahrscheinlich zu einfach gedacht sein, aber wie checkt ihr das dann, ob das jetzt tatsächlich ein Gerücht ist, das vielleicht gar nicht so viel Substanz hat oder ob da was dahinter steckt?
Ja, erstmal, also zur Wahrheit, bei Gerüchten kann immer auch was schieflaufen. Mhm. Also wir haben wahrscheinlich eine Erfolgsquote von 90%, sage ich mal, aber bis dieser Vertrag unterschrieben ist, ist da noch gar nichts fix. Und teilweise im Eishockey, wenn die Verträge unterschrieben ist, ist auch noch nichts fix. Also muss man auch sagen. Deswegen ist es schon ein heißes Pflaster. Und weil es so heiß ist, versuchen wir oder gehen wir nach dem Zwei-Quellen-Prinzip. Das heißt, wenn jetzt die Freundin sagt, sie will nicht mehr in Düsseldorf sein, dann ist es schön für die Freundin, aber dann suchen wir noch nach einer zweiten Quelle innerhalb vom Verein oder innerhalb des aufnehmenden Vereins, die das Ganze in irgendeiner Form bestätigt. Und erst dann wird das online gestellt, das Gerücht, weil wir da natürlich auch so eine gewisse Sorgfaltspflicht im Endeffekt haben, weil du löst ja damit schon auch was aus. Wenn wir jetzt so ein Gerücht posten, dann sehen das eben, weiß ich nicht, 50.000 Leute über alle Social-Media-Plattformen und dann macht es was mit dem Spieler, weil der natürlich darauf angesprochen wird. Es macht aber auch was mit dem Geschäftsführer des abgebenden Vereins beispielsweise, der dann von dem Sponsor angerufen wird und gesagt, dem dann gesagt wird, ey, was fällt dir eigentlich ein, wie kannst du nur? Und deswegen müssen wir da schon sehr aufpassen, was wir dann wirklich veröffentlichen und was nicht.
Ich frage deswegen, weil ich tatsächlich, gehört, jetzt bin ich den ganzen Tag in Instagram, aber wenn ich mal so ein Gerücht lese, ist es ein paar Tage später fix.
Mhm.
Und da war ich tatsächlich dieses Jahr extrem positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, krass, da muss wirklich gutes Netzwerk da sein.
Das stimmt, das stimmt. Es ist Netzwerk, es ist aber auch ab einer gewissen Größe relativ einfach, weil es schon auch passiert, das kann ich sagen, dass Spieler auf uns zukommen und sagen, hey Jungs, ich suche noch einen Verein, ich habe für nächste Saison noch nichts, könnt ihr mir da nicht in irgendeiner Form helfen? Das ist schon auch passiert. Und genauso gibt's dann Menschen, die das eben cool finden, wenn jetzt ihr Gerücht bei uns gepostet wird und die uns das dann einfach so schicken, ohne dass jetzt vorher großer Kontakt da gewesen wäre. Also das gibt's auch, aber es geht schon zum Großteil über.
Ihr könnt ja quasi nur eine Spielervermittlungsagentur aufbauen. Dann.
Ja, war schon mal ein Gedanke, muss ich sagen. Würde mich reizen, fände ich cool.
Dann streuen wir jetzt mal Gerüchte.
Ja, genau. Machen wir. Wenn du mitmachen willst, sag Bescheid.
Ja,
du bist, glaube ich, selber ganz gut ausgelastet.
Ja, vor allem die Spieler, die ich betreue, die sind gerade ganz happy, was sind. Aber ja, das weißt du ja nie. Also das ist gut, dass wir ein Netzwerk haben.
Ja, absolut.
Simon, was mich echt noch interessiert, du hast vorher das Thema ja angesprochen, du gehst ein bisschen weg von diesem Wettkampfthema jetzt gerade für dich selbst und nutzt den Sport mehr, um runterzukommen, auch um zu dir zu kommen. Inwiefern hat dich dieses Thema Wettkampf dann jetzt da zurückgehalten? Dass du nicht mehr so zu dir selber gekommen bist oder war es in dem Sinn einfach wirklich ein Zeitthema?
Geht, glaube ich, Hand in Hand. Ich bereite es mal vielleicht ein bisschen auf. Ich habe meinen ersten Ironman 2022 gemacht, also ist noch gar nicht so lang her, in Hamburg. Schreckliches Wetter, Nieselregen, 11 Grad, hat überhaupt keinen Spaß gemacht, 13 Stunden gebraucht, obwohl ich irgendwie eigentlich unter 11 kommen wollte. Aber gut, das war mein Start und ich war vorher schon in der in Laufwettkämpfen immer mal wieder Marathons gelaufen und hatte da großen Spaß dran und irgendwann ist der Spaß dann aber so ein bisschen verloren gegangen. Also das wurde mir dann ein bisschen zu eng einfach, dieses Korsett. Also du weißt es selbst auf einem anderen Niveau als ich, aber wenn du einen Langdistanz-Triathlon machen willst, musst du einfach Zeit investieren in der Woche und diese Zeit wollte ich mir irgendwann dann einfach nicht mehr nehmen. Und ich habe auch gemerkt, gegen Mitte, Ende letzten Jahres, dass mein Körper auch irgendwann gesagt hat, nee, reicht jetzt auch einfach mal. Also ich war dann öfter krank und ich hatte hier mal Rückenschmerzen und da hat das Knie mal wehgetan. Und da habe ich mir gedacht, das will ich eigentlich mit 27 oder 26 noch nicht. Also, und dann habe ich die schwere Entscheidung getroffen, weil Wettkämpfe ja extrem Spaß machen, dass ich jetzt einfach mal Pause mache. Das heißt, mein nächstes großes Ziel ist jetzt Rot 2026. Ich habe gesagt, nächstes Jahr mache ich keinen großen Wettkampf, sondern versuche jetzt einfach mal den Spaß wiederzufinden am Sport. Und das ist tatsächlich auch noch gar nicht so lang her, diese Entscheidung. Ich würde mal sagen, so drei Monate. Mhm. Aber in dieser Zeit habe ich schon gemerkt, dass es mir sehr gut tut, einfach ein bisschen mehr auf mich selber zu hören im Endeffekt und nicht nur auf den Trainingsplan, der auf meinem Computer steht.
Ja. Stark.
Ist aber eine schwere Entscheidung gewesen. Das kannst du wahrscheinlich auch gut nachvollziehen.
Ja, tatsächlich, bei mir hat das ziemlich lang gedauert, diese Entscheidung dann aus dem aktiven Sport rauszugehen. Mhm. Aber das fängt ja mit so einem lodernden Feuer an und das, ich konnte es nur bestätigen, ja, wenn der Körper dir ja schon immer Signale sendet und dir schon zeigt, dass das jetzt nicht so ganz das Richtige ist, finde ich es aber trotzdem einen unglaublich starken Schritt, darauf zu hören und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Weg und schaue einfach, was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß?
Ja.
Weil nur das einmal committen zu sagen, hey, ich mache jetzt Langdistanz Triathlon, heißt ja noch lange nicht, dass dir das über die ganze Zeit immer nur Spaß macht.
Total. Und da, du hast vorhin das Thema Ego mal angesprochen. Das finde ich auch wichtig, dass man sein Ego manchmal ein bisschen runterschluckt. Weil es ist natürlich cool, wenn man sagt, ja, ich bin selbstständig, Unternehmer, Firma läuft soweit, bin Geschäftsstellenleiter beim TV Miesbach und mache nebenbei noch einen Ironman. Natürlich klingt das cool.
So aus dem linken Hosensack.
Ja, oder? Genau. So ungefähr. Natürlich. Und natürlich ist es auch schön, da irgendwie Bestätigung zu bekommen. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ich komplett ausgelaugt bin. Und das war ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.
Top. Ja. Ich kann dir ja nur gratulieren für diese Entscheidung.
Dankeschön.
Eine Sache interessiert mich noch tatsächlich. Wie siehst du die Triathlon-Saison 2024? Weil es bräuchte mal ein Qualitätsmedium im Triathlon.
Oh, ja, okay. Ist ein spannender Ansatz. Habe ich ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Ich schaue mir das extrem gerne an. Ich muss sagen, jetzt die Männer-WM in Hawaii habe ich aufgrund der Zeitdifferenz einfach irgendwie mal links liegen lassen. Aber natürlich ist dann am nächsten Morgen das Erste, mir die Zusammenfassung anzuschauen. Und das ist schon auch ein Sport, der neben dem Eishockey extrem viel in mir weckt. Egal ob zuschauen oder machen. Und insgesamt, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein mit der Saison, wenn wir zwei deutsche Weltmeister haben mit Laura Philipp und Patrick Lange. Und dann auch, was ich auch spannend fand, jetzt auch junge Deutsche, die jetzt auch direkt mit in die Weltspitze gehen, wie den 22-jährigen Große Frese.
Der Finn, ja.
Ja, der Finn, genau, der jetzt bei der, ich weiß nicht, erste Weltmeisterschaft in Hawaii wahrscheinlich mitgemacht hat und auch gleich abgeliefert. Das ist irgendwie, also aus deutscher Sicht läuft es, glaube ich, sehr gut aktuell. Ja. Trotz dem Wegfall von Jan Frodeno.
Sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Wie sehr hilft dir tatsächlich das Mentale, was du aus dem Sport mitgenommen hast? Weil du brauchst ja gerade, wenn man Ironman macht, ich würde für mich sagen, wahrscheinlich 50% macht der Kopf bei so einem Rennen. Wie sehr hilft dir das im Business?
Ja, extrem. Das hilft mir. Aus eigenen Erfahrungen. Es ist aber bei mir tatsächlich auch so, ich versuche relativ viel zu lesen, also vor allen Dingen dann irgendwie abends vorm Schlafen gehen. Und da sind es dann aber keine Bücher von irgendwelchen erfolgreichen Unternehmern, sondern eigentlich von Sportlern oder von Sportwissenschaftlern oder sonst irgendwas, weil ich glaube, dass man das eigentlich auch gut verbinden kann. Also was man aus so einer Biografie von gewissen Sportlern lernt, das kann man 1:1 aufs Unternehmen übertragen, weil du einfach lernst, Punkt 1 auf dich zu hören und Punkt 2 aber auch einfach irgendwie leistungsfähig zu sein und versuchen, irgendwas zu bewegen in dieser Lebenszeit, die man hat. Und deswegen glaube ich, dass wenn du mal so einen Ironman gemacht hast und bei Kilometer 28 wirklich extrem am Struggeln bist, dass du dir dann im Beruf vielleicht auch ein bisschen leichter tust, mal schwere Phasen durchzulaufen. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das zu kombinieren. Muss nicht auf dem Level sein, aber Sport muss eigentlich schon in den Alltag, finde ich.
Hast du das Gefühl, dass jungen Unternehmern oft die Resilienz fehlt?
Ja. Glaube ich schon. Ich glaube, du musst auch der Typ dafür sein, der dann mal wirklich 2 Jahre komplett durch den Mist geht und auch echt investiert. Und gehört auch dazu, dass der Eisblock im ersten Jahr auch mal fast fünfstellig verschuldet war. Gehört dazu, weil du musst investieren. Und wenn du dann wirklich einfach nur auf den nächsten Geldeingang wartest und hoffst, dass der vor der nächsten Kreditkartenabrechnung kommt, dann ist es hart. Es ist wirklich. Und da verstehe ich auch eigentlich grundsätzlich jeden, der sagt, ist nichts für mich. Deswegen glaube ich, ist das ein bisschen Typsache. Aber es gehört zum Unternehmertum definitiv auch dazu, eine schwere Zeit durchzugehen. Glaube ich schon. Und manche sind dafür gemacht und manche nicht. Und das ist aber dann auch okay, irgendwie, finde ich. Also muss jeder für sich selber entscheiden.
Definitiv. Ja. Simon, jetzt zum Schluss drei Fragen noch an dich.
Okay.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Boah.
Bestimmt nicht mehr Eishockey.
Nee. Das ist okay, damit komme ich ganz klar. Menschen wie dich, die versuchen, anderen Menschen zu helfen und nicht nur auf sich, also sich auf sich selbst schauen, ja, aber auch versuchen, anderen Menschen zu helfen und für ein besseres Miteinander zu sein.
Krass, danke. Jetzt habe ich Gänsehaut.
Sehr gerne. Es ist tatsächlich der erste Gedanke, der mir gekommen ist.
Mega, danke dir. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Oh. Schwierig. Als glücklicher Mensch, der viel aus sich gemacht hat. Wahrscheinlich ist das, wie ich es zusammenfassen würde.
Sehr schön. Letzte Frage. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Puh. Boah, die schwierigen Fragen zum Schluss. Was ist für mich ein erfülltes Leben? Vermutlich, wenn ich das Gefühl habe, also geht ein bisschen auf Frage 2 auch mit rein, in meinem Fall jetzt, wenn ich das Gefühl habe, was aus meinem Tag gemacht zu haben, und das aber Tag für Tag, und das ergibt dann, glaube ich, automatisch ein erfülltes Leben, wenn du einfach schaust, dass du Tag für Tag das Beste aus dir rausholst, unternehmerisch, sportlich, wenn es funktioniert, und aber genauso auch privat. Das heißt, jetzt mal, um es als Beispiel zu nennen, es bringt mir nichts, wenn ich beim Eisblock einen neuen fünfstelligen Werbedeal abschließe, aber mich am Abend 2 Stunden mit meiner Freundin streite über das Thema, das wir seit 3 Monaten mitziehen, als Beispiel. Das ist dann kein Tag, wo ich sage, okay, wow, toll, habe ich wieder richtig was gemacht aus meinem Leben, sondern es muss schon eigentlich alles so zusammenpassen. Und ich glaube, da muss einfach jeder die Balance für sich selbst finden, dass das so funktioniert.
Das sind doch sehr schöne Worte zum Schluss. Simon, ich danke dir von Herzen, dass du da warst, vor allem an einem Montagvormittag.
Ja, genau. Die Stunde Schlaf gibst du mir zurück irgendwann.
Ja, ich streng mich an. Mega schön, dass du da warst. Ich wünsche euch allen vom Eisblock einfach eine mega, mega tolle Saison. Ganz, ganz tolle Zeit. Ich mache es weiter, soweit es macht wirklich Spaß.
Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute hier.
Top. Simon, danke dir.
Danke auch.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.